freue mich auch für einen jeden, der heute Abend hierher gekommen ist. Am Montagabend ist der Weg von der Couch in ein anderes Gebäude immer schwer. Und ihr gehört zu den Glückseligen und Auserwählten, die das tatsächlich geschafft haben. Schön, dass ihr heute Abend hierher gekommen seid. Freue mich. Ja, wenn man so eine Evangelisation macht, so, da gibt es ja verschiedene Themen, über die man reden kann. Und dann gibt es sehr unangenehme Themen, wie beispielsweise die Frage nach dem Leid. Das ist eine sehr oft gestellte Frage in Bezug zu Gott. Dann gibt es natürlich ein Thema, das ist sehr schön und da ist die Bibel voll. Das Thema könnte man nennen, was bedeutet Liebe oder die Liebe Gottes. Da kann man ganz, ganz viel drüber predigen. Und ich habe heute Abend ein Thema, ich stelle einfach mal die Behauptung auf, das ist eigentlich das interessanteste und spannendste Thema, was man so innerhalb einer Evangelisation machen kann. Das ist ein Thema, dafür interessieren sich ganz, ganz viele Leute. Es wurde sehr oft verfilmt, es gibt ganz viele Romane darüber. Und ich möchte auch mal sagen, es ist höchst aktuell. Und dafür interessieren sich auch Menschen, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Und dieses Thema lautet Endzeit. Oder wie wir es genannt haben, Kriege, Krisen, Katastrophen, leben wir in der Endzeit. Ich gehöre zur sogenannten Millennium-Generation. Ich weiß nicht, ob jedem bewusst ist, was das ist, aber ich denke, fast alle, die hier sitzen, gehören auch dazu. Und zwar ist das die Generation, die den Jahrtausendwechsel erlebt hat, von 1999 auf das Jahr 2000. Wer war dabei? Einmal melden. Okay, die anderen muss sich enttäuschen, die werden sowas nicht mehr erleben. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch dran erinnern kann, an diese Zeit von 1999 auf das Jahr 2000, da herrschte ein wenig Weltuntergangsstimmung. Die Menschen haben sich gefragt, was passiert da eigentlich? Wird die Welt noch weiter sich so drehen wie bisher? Gibt es einen Kometeneinschlag? Zerberstet die Welt einfach? Werden wir das Jahr 2000 überhaupt noch überleben? Und die Nachrichten waren auch ziemlich voll davon und die Zeitschriften und die Zeitungen, wenn man sie gelesen hat, haben sich auch mit diesem Thema sehr stark beschäftigt. Ich möchte mal so einige Überschriften aus den Zeitschriften mal vorlesen, kurz bevor dieser Jahrtausendwechsel gewesen ist. Eine Überschrift lautete Apokalypse 2000, Sekten im Weltuntergangsfieber. Gehört ja auch dazu. Jahrtausendwechsel, Angst vor dem Richter. Fand ich auch sehr interessant. Jahr 2000, das Ende der Tage. Und die Leute waren in einer ganz, ganz großen Erwartung, was passieren wird. Vielleicht hat manch ein Arbeiter seinem Chef die Meinung gesagt, mit der Hoffnung, er wird das Jahr 2000 sowieso nicht erleben. Die große Ernüchterung kam am 6., 7. Januar, stand man wieder am Fließband, das Leben ging weiter. Es ist nichts passiert. Die Erwartungen waren irgendwie groß, vielleicht bei manch einen sogar eine Enttäuschung. Die Welt hat sich weiter gedreht wie bisher. Die Welt ist eben nicht untergegangen. Das Ganze hat sich einige Jahre später wiederholt durch den sogenannten Maya-Kalender. Das ist ein Kalender von einem Volk aus Südamerika, von einem alten Volk. Und dieser Kalender endete am 23.12.2012. Und da waren sich auch ganz, ganz viele Menschen sicher, das wird wahrscheinlich der letzte Tag der Erde sein. Die Arbeiter waren ihrem Arbeitgeber gegenüber ein bisschen vorsichtiger und es herrschte trotzdem ein Stück weit Weltuntergangsstimmung, aber passiert ist auch nichts. Und jetzt möchte ich mal heute Abend Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal gemeinsam mit euch in ein ganz, ganz wichtiges Buch hineinschauen. Und zwar ein einzigartiges Buch, das vom Beginn der Welt bis zu ihrem Ende schreibt, wo die komplette Menschheitsgeschichte abgedeckt ist. Und das ist die Bibel. Und wenn die Bibel ja die gesamte Menschheitsgeschichte abdeckt, dann muss sie auch ganz klar von ihrem Ende berichten. Und darüber lässt die Bibel uns auch nicht offen. Sie redet ganz klar von einer Apokalypse. Sie erwähnt diesen großen Gerichtstag des Herrn, ganz speziell 7 Jahre, in denen ganz, ganz viele gewaltige Dinge auf dieser Erde passieren. Und das ist eine Zeit wie noch nie zuvor auf Erden gewesen und dann auch nicht mehr sein wird, weil sie das Ende dieser Welt, wie wir sie bis jetzt kennen, herbeiführen wird. Und wenn jetzt hier jemand heute Abend hierher gekommen ist mit der Erwartung, ich möchte mal so ein Datum genannt bekommen, dann muss ich dich leider enttäuschen. Und zwar aus dem Grund, weil die Bibel auch kein Datum nennt. Die Bibel sagt nicht, wann dieser letzte Tag der Erde ist. Aber das, was die Bibel tut, durch Jesus Christus, sie erwähnt gewisse Dinge, gewisse Vorzeichen, die diesem großen Gerichtstag Tag vorangehen. Und ich möchte mal etwas vorlesen aus den sogenannten Endzeitreden von Jesus Christus. Jesus Christus hat sehr viel Gemeinschaft mit seinen Jüngern verbracht. Er ist oft mit ihnen spazieren gegangen. Sie haben viele Dinge angeschaut. Sie haben über vieles gesprochen. Sie haben viele Diskussionen geführt. Und an einem Tag ist Jesus mit seinen Jüngern an dem Tempel vorbeigegangen. Und einer von den Jüngern war sehr begeistert von diesem Tempel und sagte zu Jesus: Schau mal, was für Bauten. Und dann sagte Jesus ganz ernüchternd, er sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie alleine waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Und ich fand diese Frage sehr interessant von dem Jüngern, und zwar aus dem Grund, weil er eine Sache wusste. Kommt Jesus wieder, wird es das Ende der Welt bedeuten. Und jetzt hat Jesus Christus die Zerstörung des Tempels vorausgesagt und hat zu den Jüngern gesagt, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und genau das hat sich wortwörtlich erfüllt. 70 nach Christus, der römische Feldherr Titus kam. Man hat den Tempel angesteckt, das Gold floss zwischen die Fugen. Und um nachher an das Gold ranzukommen, musste man Stein für Stein abtragen. Das heißt also, das, was Christus hier vorausgesagt hat, hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt. Aber Christus spricht nicht nur über die Zerstörung des Tempels, sondern er spricht über Ereignisse, die weit darüber hinausgehen. Er sieht nämlich das Ende der Welt. Und jetzt sagt er Folgendes zu seinen Jüngern. Er gibt ihnen gewisse Zeichen an die Hand und sagt ihnen, wenn ihr das alles seht, so wisst ihr, dass dieser Tag kurz vor der Tür steht. Und das Erste, was Jesus Christus so erwähnt, was sehr eindrucksvoll ist, da sagt er nämlich, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Jetzt stelle ich einfach mal die Behauptung auf, das ist ja eine sehr gewagte Aussage, und zwar aus dem Grund, es gibt ja schon immer Kriege, seitdem es die Menschheit gibt. Aber Jesus Christus spricht hier von einer ganz, ganz besonderen Zeit. Und ich frage euch jetzt mal, wisst ihr, was zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte passiert ist, und zwar im Jahre 1914? Wisst ihr das vielleicht? Genau. Im Jahre 1914 ist etwas geschehen, was zuvor noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte geschehen ist. Es kam zu einem Krieg, den man zum allerersten Mal als einen Weltkrieg bezeichnet hat. Das war der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Er war von 1914 bis 1918. Und in diesem Weltkrieg starben 17 Millionen Menschen und über 40 Staaten waren aktiv oder inaktiv an diesem Krieg beteiligt. Jetzt kannst du mal nach Hause gehen, deine Weltkarte anschauen, kannst mal so 40 Staaten abzählen, das ist schon eine ganz, ganz große Menge. Und in diesen 4 Jahren sind 17 Millionen Menschen gestorben. Und wir haben nicht die Waffen gehabt, die wir heute haben. Also man kann ganz klar und deutlich sagen, das war ein absolut gewaltiger Krieg. Jetzt müsste man natürlich sagen, die Menschheit muss aus ihren Fehlern lernen. Es darf eigentlich nie wieder zu einem Krieg kommen. Doch die Menschheit hat tatsächlich das Ganze noch gesteigert. Denn keine 2 Jahrzehnte später kam es zu einer der größten von Menschen herbeigeführten Katastrophen. Und das war der Zweite Weltkrieg. Und in dieser Zweiten Weltkrieg starben fast 80 Millionen Menschen, 70, 80 Millionen Menschen sind gestorben und über 60 Staaten waren an diesem Krieg beteiligt. Jetzt stell dir mal vor, du fährst eine Strecke von Kiel bis München runter, du fährst durch Gesamtdeutschland und Deutschland hat ja 80 Millionen Einwohner. Und circa 70, 80 Millionen Menschen sind in diesem Zweiten Weltkrieg gestorben. Du würdest mit dem Auto losfahren, von Flensburg ganz oben bis zum Bodensee runter und alles das, was du links und rechts von dir siehst, sind Leichenberge. Und genau das ist die Zahl, die in diesen Jahren im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde. Alleine 6 Millionen Juden, man hat Fabriken gebaut, man hat Hochöfen gebaut und das, was man wollte dort ein gesamtes Volk auslöschen. Das war das Resultat von dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschheit war total traumatisiert und eine Sache war denen ganz klar, so etwas darf nie wieder passieren. Und es gab dann einige ganz, ganz große Friedensbemühungen, aber das, was letzten Endes entstanden ist, das war ein Wettrüsten zwischen der Großmacht Russland und der Großmacht USA. Und man befand sich im sogenannten Kalten Krieg. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch an die Kuba-Krise erinnert. Das war ja alles vor meiner Zeit. Ich weiß es nicht nur vom Geschichtsunterricht. Aber in der Kuba-Krise, da kam es eben zu einer Krise. Und zwar haben die Russen in Kuba Atomwaffen stationiert Richtung USA. Und zum allerersten Mal stand die Welt in der Angst vor einem Atomkrieg. Die Welt war gespannt, was wird passieren. Viele haben Angst gehabt, aber passiert ist nichts. Man konnte es diplomatisch lösen. Aber interessant war es doch, wenn man so guckt, was ist die Jahre vorausgegangen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und die Menschheit hat nichts daraus gelernt, sondern das, was die Menschheit getan hat, sie hat diese ganze Aggression immer und immer wieder gesteigert. Ich kann mich daran erinnern, ich war 10 Jahre alt, ich saß vor dem Fernseher, meine Eltern haben Nachrichten geguckt und da ging ein deutscher Politiker ans Mikro und sagte dann, wir befinden uns in einem Krieg. Und das, was er meinte, das war der erste Irakkrieg. Der erste Golfkrieg war das. Jetzt kann man natürlich denken, weißt du, das ist jetzt ziemlich weit weg, aber fast zeitgleich gab es in Europa einen furchtbaren Krieg und das war der Jugoslawienkrieg. Da sind NATO-Bomber über Jugoslawien geflogen, Menschen wurden getötet, furchtbare Kriegsverbrechen sind geschehen. Und dann denkt man sich, die Menschheit hat eigentlich nichts gelernt. Also sie kann eigentlich von sich aus überhaupt keinen Frieden erreichen. Es gibt in Heidelberg ein Institut für Konfliktforschung und die haben mal herausgefunden, dass es im Jahre 2011 so viele Kriege gab wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Nur alleine im Jahre 2011. So viele Kriege wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Was geschah einige Jahre später? Da kam im Jahre 2014 die Krim-Krise und dann kam es zum Irak- und Syrien-Krieg, wo Großmächte beteiligt waren, USA, Saudi-Arabien, Russland. Also es war ein ganz, ganz gefährlicher Konflikt, der dort im Nahen Osten geherrscht hat. Und ich möchte mal die Aussage von einem Reporter vorlesen. Er sagte, es ist dieselbe Situation wie vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Es ist ein Pulverfass und es braucht nur einen Funken zum Explodieren. Passiert ist nichts, aber der Krieg ist immer noch nicht vorbei. Und mittlerweile wissen wir ja, Ukraine-Konflikt, man redet ganz, ganz klar von der Gefahr des Dritten Weltkriegs. Allen Politikern ist ganz klar, das, was hier so passiert, die Gefahr des Dritten Weltkriegs besteht. Und man redet auch ganz klar vom Einsatz von Atomwaffen. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Sache, das ist der Nahostkonflikt. Das kommt dann auch noch mit dazu. Und eine Sache muss uns Menschen klar sein, die gesamte Welt befindet sich eigentlich in einem Krieg. Dann gab es noch eine Sache, die Jesus Christus auch erwähnt hat in Lukas 21. Er hat gesagt, bevor der große Tag des Herrn kommt, werdet ihr hören von Seuchen. Habt ihr in den letzten Jahren schon mal von einer Seuche gehört? Und ich meine nicht eine Grippe. Das hat die gesamte Welt in Beschlag genommen auf eine Art und Weise, wie man das vorher noch nicht kannte. Überall auf der gesamten Welt, auf jedem Quadratmeter, war diese Corona-Krise sichtbar und deutlich. Es hat die Wirtschaft kaputt gemacht, es hat die Menschen kaputt gemacht. Und das ist eine Sache, die hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt. Er hat nicht gesagt, da gibt es ein paar Leute, die werden mal Schnupfen haben, sondern Jesus hat gesagt, ihr werdet hören von Seuchen, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Und dann hat Christus auch noch eine Sache gesagt, ihr werdet hören von Schrecknissen. Und diesen Begriff übersetzt aus dem Griechischen kann man auch ganz klar mit Terror übersetzen. Könnt ihr euch an den 11. September 2001 erinnern? Jeder Mensch weiß fast genau, was er an dem Tag gemacht hat. Und dieser 11. September 2001, dieser eine Tag, an dem Terroristen ins World Trade Center geflogen sind, 3000 Menschen sind gestorben, das war der Startschuss für den weltweiten Terrorismus. Auf einmal war der Terrorismus an jedem Fleck der Erde angekommen. Große Veranstaltungen wurden abgesagt, Menschen wurden festgenommen, weil man dachte, es sind wahrscheinlich Terroristen. Die ganze Welt war in irgendeiner gewissen Spannung und auf einmal gab es Situationen mitten in Deutschland, mitten in Europa, die man nur aus dem Nahen Osten kannte. Plötzlich sprengten sich mitten in Europa Menschen in die Luft. Kannte man vorher gar nicht. Ich möchte mal kurz was vorlesen. Im März 2004 explodierten in Madrid 10 Bomben. Es gab 191 Tote. Im Juli 2005 sprengten sich Selbstmordattentäter in London in die Luft. Es gab 56 Tote. Im November 2015 töteten Terroristen in Paris 130 Menschen. Und die Liste kannst du fortsetzen. Und das ist der ganz normale Alltag, in dem wir uns befinden. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und das ist eine Zeit, die Jesus Christus vor 2000 Jahren schon vorausgesagt hat. Ich kann mich erinnern, ich bin vor einigen Jahren auf einem Weihnachtsmarkt gewesen, bin dort langgegangen, in einer ganz, ganz schönen kleinen Stadt. Und da stand ein Polizist mit einer Maschinenpistole. Als ich 7, 8 Jahre alt war, gab es das nicht. Und jetzt steht da plötzlich ein Polizist mit einer Maschinenpistole. Kann gegen einen Terroranschlag natürlich nichts machen. Aber das ist die Situation, in der wir uns so befinden. Und man merkt eine Sache ganz klar, die Welt befindet sich in einer Abwärtsspirale. Ich habe mal einen Einsatz gehabt, auch eine Evangelisation. Wir haben Einladung verteilt und der aus der Gemeinde hat als Polizist gearbeitet im Großraum Stuttgart. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und dann habe ich so zu ihm gesagt, ja, du hast ja schon mit komischen Leuten zu tun, so in deinem Dienst. Und dann sagt er, komische Leute, ich habe mit Leuten zu tun, die haben bis zu 60 Vorstrafen, die sind aber noch keine 18 Jahre alt. Das sind Leute, die werden 60 Mal verurteilt, aber die werden 100 Mal freigesprochen im Gericht. Und das sind die Leute, mit denen wir auf der Straße zu tun haben. Ich habe vor kurzem Nachrichten gehört, da wurde von einem 11-Jährigen berichtet in Hamburg, der hat über 70 Mal eingebrochen, 11 Jahre alt. Ihr wart auch mal alle 11 Jahre, ihr habt auch Blödsinn gemacht, vom Nachbarn den Apfel geklaut, aber ihr habt sicherlich nicht 70 Mal irgendwo eingebrochen. In Mannheim, das habe ich auch mal im Internet gefunden, im Dezember 2015, da schrieb der Bürgermeister aus Mannheim einen Brief an den Innenminister und er sagte, wir haben jetzt circa 40 Teenager unter 14 Jahre, sie sind höchst kriminell und wir kriegen sie nicht in den Griff. Das ist die Situation in den Großstädten. Vor kurzem auch noch einen Bericht gehört, in Hamburg in einem Viertel auch ein paar Jugendliche, man kriegt das alles einfach nicht mehr in den Griff. Ich lese euch noch mal kurz etwas vor. Es gab einen Anstieg von 2022 auf das Jahr 2023 von Messerangriffen um 30%. 30% ist eine Menge, oder? Dein Lohn wird um 30% gekürzt, das ist schon ganz schön viel, oder? Und jetzt heißt es, innerhalb von einem Jahr sind die Messerattacken um 30% gestiegen. Der Apostel Paulus hat damals einen Brief geschrieben an seinen Gehilfen Timotheus und da schrieb er, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Ich habe den Begriff schlimme Zeiten mal angeschaut und dieser Begriff heißt übersetzt, das sind Menschen, mit denen schwer umzugehen ist. Und die letzte Zeit vom großen Gerichtstag des Herrn wird von diesen Menschen bestimmend sein. Aber auch die Natur ist völlig durcheinander. Ich werde jetzt mal einige Ereignisse vorlesen, an die könnt ihr euch sicherlich erinnern. Die liegen aber ganz, ganz viele Jahre schon zurück. Im Jahre 2004 gab es ein Seebeben im Indischen Ozean mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala. Ein bis dahin noch nie gehörter Wert. Am 12. Januar 2010 gab es ein Erdbeben auf Haiti mit 320.000 Toten. Es war anhand der Opferzahlen das schlimmste Erdbeben auf dem gesamten Kontinent Amerika. Im März 2011 gab es das stärkste jemals gemessene Erdbeben in Japan. Und du kannst eine Liste holen, du kannst gucken, wie die Natur sich gesteigert hat, wie die Naturkatastrophen größer geworden sind, wie die Kriege sich gesteigert haben. Und eine Sache muss uns ganz klar und deutlich sein, es wird auf jeden Fall nicht besser. Und Jesus Christus beschreibt diese Ereignisse als sogenannte Geburtswehen. Einige von uns sind schon Mutter geworden, einige sind noch dabei. Und wenn eine Frau merkt, dass sie schwanger wird, dann setzen irgendwann mal die Wehen ein. Und diese Wehen, die werden immer stärker und die Abstände werden immer weniger, je näher es zur Geburt kommt. Und Jesus Christus hat gesagt, wenn ihr diese Zeichen seht, so wisst ihr, dass der Tag des Herrn vor der Tür steht. Und das, was wir hier ganz klar und deutlich durch die Nachrichten beobachten können, der Tag des Herrn rückt immer näher und diese Tür der Gnade schließt sich ganz klar und deutlich immer mehr zu. Und es gab schon mal auf dieser Erde einen Tag des Herrn, einen ganz, ganz großen Gerichtstag. Und zwar hat Gott tausende Jahre vorher, hat er diese Welt schon einmal mit einem ganz, ganz großen Gericht heimgesucht. Und ich möchte mal einen Vers vorlesen aus 1. Mose 6, Vers 5. Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also Gott hat damals von seinem Thron der Gnade auf diese Erde geschaut und das, was er letzten Endes gesehen hat, das war die Auswirkung der Sünde. Er hat in das Herz des Menschen hineingeschaut und das, was er nicht gesehen hat, waren wunderbare, tolle Gedanken, sondern das, was Gott im Herzen entdeckt hat, das war, dass das Trachten des Menschen alle Zeit nur böse gewesen ist. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, wir haben es mit einem heiligen, gerechten Gott zu tun, der nicht tatenlos beim sündigen Treiben dieser Menschheit zuschauen wird. Und dieser Gott hat dann beschlossen, dass er ein ganz, ganz großes Gericht schenkt. Es gibt einen Vers aus Epheser 4,18, den möchte ich mal vorlesen. Und ich denke, der passt sehr gut in unsere Zeit. Da heißt es nämlich, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Ich bin ja seit knapp 4 Jahren Vater und da gibt es einen Begriff, den kannte ich vorher nicht und dieser Begriff lautet Fremden. Kennt ihr das? Die Mütter kennen das unter uns. Fremden heißt, du hast deinen kleinen Sohn oder deine Tochter im Arm und jetzt auf einmal kommt ein Fremder dazu und er möchte mit diesem Menschen keine Gemeinschaft haben. Er möchte nichts mit ihm zu tun haben, er dreht sich weg, er hat Angst vor dieser Person. Diese Person ist ihm fremd, er möchte keine Berührungspunkte damit haben. Und dieser Vers sagt dir ganz klar, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Und ich glaube, das ist das, was genau unsere Gesellschaft zutrifft. Schauen wir mal in den Bereich der Moral und Ethik, eine absolute Katastrophe. Gott hat gesagt, es gibt Mann und Frau, die Menschen sind schlau, die sagen, nein, es gibt 78 Geschlechter. Wir wissen, wie das Ganze in 5, 6 Jahren aussieht, dann kommt irgendein Mensch, der sagt, ich bin Kanarienvogel, der trifft einen, der sagt, ich bin ein Hamster, zusammen gründen die einen EV, verfassen irgendein Schriftstück, das wird an ein Amt gesandt und in 10 Jahren ist das im Bundestag und wird als Gesetz verfasst. Und das ist die Entfremdung, die hier einfach beschrieben wird. Also total verrückt, was eigentlich hier so los ist. Und die Bibel hat uns einen ganz klaren Maßstab gegeben. Und die Bibel sagt uns, sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Und da sagt in Römerbrief, auch in Römer 3, Verse 10 und 12, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Und dann heißt es in Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt also, Gott schaut sich diese Welt an und er fällt ein Urteil über alle Menschen. Und dieses Urteil lautet, ihr seid alle schuldig vor mir. Und das Resultat von dem Ganzen, Gott wird die Schuld des Menschen heimsuchen. Und damals hat er das folgendermaßen gemacht, er hat eine Sinnflut geschickt. Ich möchte vorlesen, 1. Mose 6, Vers 7. Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter den Himmel. Jetzt gibt es Menschen, die würden solche Bibelverse rausstreichen. Die würden nur von der Liebe Gottes reden. Das ist auch toll, das kann man machen, das gibt die Bibel her. Aber diese Sache steht auch ganz klar im Wort Gottes verankert. Es gibt einen heiligen, gerechten Gott und der wird eines Tages die Sündhaftigkeit des Menschen heimsuchen. Der wird die Boshaftigkeit des Menschen eines Tages richten. Und Gott schaut vom Himmel und das, was er sieht, alles Trachten des Herzens ist böse. Und jetzt beschließt er ein globales Gericht. Es ist über die gesamte Erde. Er prophezeit hier eine totale Vernichtung. Und im Angesicht des großen Gerichtes kommt ein ganz, ganz wunderbarer Lichtblick. Da heißt es nämlich in 1. Mose 6,8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Also Gott schaut auf diese Erde, er sieht, dass das Trachten der Menschen böse ist, er prophezeit ein ganz, ganz großes Gericht und auf einmal erblickt er einen Menschen, der Gnade in seinen Augen gefunden hat. Und ein Mensch, der von Gott begnadigt ist, der ist nicht bestimmt für das Gericht. Und dieser Noah, die Bibel sagt nicht ganz genau, der hatte kein Schriftstück, an dem er sich irgendwie festhalten konnte, wo Gott beschrieben wurde. Aber eine Sache muss uns klar sein, er hat versucht, im Alltag diesem Gott zu folgen. Er hat nach den Maßstäben Gottes versucht, einfach zu leben. Diesem Noah war eine Sache bewusst, es gibt einen heiligen, gerechten Gott. Ich werde mich eines Tages vor diesem Gott verantworten und das, was ich tun möchte, ich möchte diesem Gott wohlgefällig leben. Also er war kein Gottloser. Und dieser Mensch, sagt uns die Bibel, er fand Gnade in den Augen des Herrn. Und jetzt geschieht Folgendes. Gott offenbart ihm, was er tun möchte. Er sagt ihm, dass er ein komplettes Gericht über diese Welt schickt. Und jetzt sagt er auch diesem Noah, wie er vor diesem großen Gericht bewahrt wird. Da heißt es in 1. Mose 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu deiner Zeit. Und dann heißt es in Vers 16, und das ist ein Vers, den muss jeder Christ sich eigentlich in Rot mit einem Ausrufezeichen unterstreichen. Da heißt es dann: Und Noah ging in die Arche, und zum Schluss heißt es: Und Gott schloss hinter ihm die Tür zu. Und eine Sache muss uns als Menschen immer deutlich sein. Wenn Gott eine Tür zuschließt, ist kein Mensch in der Lage, diese eine Tür zu öffnen. Also dieser Noah mit einigen anderen ist in die Arche gegangen und Gott hat hinter diesem Menschen die Tür zugeschlossen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Zeit der Gnade vorbei war. Es bedeutete, dass kein einziger Mensch mehr dieses Rettungsangebot Gottes hätte annehmen können. Das Einzige, was diese Menschen noch hatten, das war ein Warten auf das Gericht. Und dieses Gericht kam. Stell dir mal vor, wie haben diese Menschen sich eigentlich gefühlt? An einem Tag hat es angefangen zu regnen. Und das war ein ziemlich starker Regen. Er hat sich immer gesteigert bis zum Abend hin. Es hat dann die ganze Nacht durchgeregnet und am Morgen stand man auf und man musste feststellen, der Regen hat nicht aufgehört. Es hat die ganze Nacht durchgeregnet und dieser kleine Bach, der immer durch den Garten gelaufen ist, der ist zu einem reißenden Strom geworden. Das Wasser kam schon bis zum Haus. Es hat dann diese Viecher mitgerissen. Alles, was man draußen gebaut hatte, irgendein Schuppen, es wurde weggespült. Und auf einmal beschlich den Menschen eine ganz, ganz große Panik. Das Wasser kam ins Haus rein, man ist dann auf das Dach gestiegen. Und das, was man vom Dach aus gesehen hat, das war nur noch Wasser. Da gab es einige Baumkronen, die konnte man noch erblicken. Da waren noch einige Menschen drauf, die wollten sich retten vor diesen Fluten. Aber diese Menschen wussten eine Sache ganz genau. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Und wir kommen aus dieser Situation nicht einfach so raus. Und jetzt kann es sein, dass manch einer den Gedanken hatte, weißt du, da gab es doch einen Noah. Der hat doch erzählt, dass so etwas passieren wird. Ja, stimmt, du hast recht. Und weißt du was? Dieser Noah hat doch ein ganz, ganz großes Schiff gebaut. Und dieses große Schiff ist das einzige hier in der Gegend, was wirklich gegen diese Fluten ankommen kann. Und vielleicht hat manch einer einen Rettungsversuch gestartet und ist irgendwie vom Haus gekommen, hat sich an irgendeinen Baumstamm festgehalten, hat versucht, irgendwie zur Arche zu kommen, hat es vielleicht geschafft und er fing dann von außen an zu klopfen. Aber es gab ein ganz, ganz großes Problem, da stand ja einige Verse vorher und Gott hat diese eine Tür verschlossen. Und völlig egal, was die Menschen versucht haben, sie kamen in diese Arche nicht rein. Und egal, was sie eigentlich gemacht haben, egal, woran sie gedacht haben, jeder Plan, aus diesen Fluten rauszukommen, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Warum? Die Zeit der Gnade war vorbei. Ich möchte jetzt mal Folgendes machen. Stellen wir uns mal vor, als Mose diesen Auftrag Gottes bekommen hat, diese Arche zu bauen. Da hat Gott ihm einen Plan hinterlassen, dann hat er sich ein großes Feld gesucht, er hatte die ganzen Werkzeuge und er fing an einem Tag an, diese Arche zu bauen. Er hat gebaut, alle Leute haben das gesehen. Jeden Tag sind die Menschen dort vorbeigegangen, haben ihn ein wenig belächelt, haben ihn gefragt, sag mal Noah, was machst du da eigentlich, was hast du eigentlich vor? Weißt du, ich baue hier eine Arche, es kommt nämlich ein ganz, ganz großes Gericht Gottes. Dann hat manch einer gesagt, weißt du nur, erstens, es gibt wahrscheinlich keinen Gott und zweitens, wenn es einen Gott gibt, seine Liebe ist so groß, der wird kein großes Gericht schicken. Und dann haben sie sich vielleicht ein wenig lustig gemacht, haben ihre Sprüche über diesen Noah gemacht und diese Verwandtschaft, die noch dabei war, die das Ganze gebaut hat. Und ich glaube, dass das für diesen Noah eine ganz, ganz schwere Zeit gewesen ist. Dass er vielleicht selber manches Mal gezweifelt hat. Dass er vielleicht selber mal in Frage gestellt hat, habe ich vielleicht von Gott etwas falsch verstanden? Wird es wirklich eines Tages so eine große Flut kommen? Ist die Arbeit, die ich mache, die Gott mir befohlen hat, ist das überhaupt eine sinnvolle Arbeit? Und dann kann es manchmal sein, dass er den Hammer zur Seite legen wollte und dass er vielleicht aufgeben wollte. Aber diese Arbeit, die er gemacht hat, es hat sich gelohnt. Er hat dem Wort Gottes vertraut und Wort Gottes zu vertrauen, bringt immer einen ganz, ganz großen Lohn mit sich. Ich bin ja von Berufswegen Prediger, aber wir sind ja auch alles Kinder Gottes. Und das, was wir tun, wir erzählen den Menschen ja auch schon, dass sie irgendwann mal Gott als Richter treffen. Wir erzählen den Menschen ja auch, dass eines Tages das Gericht Gottes kommt. Wisst ihr, wie ich mich dabei fühle? Ich fühle mich schon ein bisschen komisch. Und ich weiß auch genau, was die Menschen denken. Mensch, was redet dieser Leute, was, dieser Jungspund, was redet der vom Gericht Gottes? Schau mal, wie lange dreht sich dieser Planet? Das wird noch tausende Jahre weitergehen. Einer sagte mal zu mir, den habe ich spontan getroffen, habe ihm ein bisschen was erzählt und dann sagte er zu mir, wir haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg geschafft, wir werden das auch schaffen. Er meinte die Corona-Krise. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja toll, was ist in den nächsten Jahren, wirst du das auch alles schaffen, was da noch kommt? Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, die Menschen werden es nicht schaffen. Die Menschen werden total verzweifelt sein, die Menschen werden zu den Hügeln und Bergen sagen, fallt über uns, denn der große Gerichtstag, der Zorn des Lammes ist gekommen. Das wissen die Menschen ganz genau. Und jetzt fängt dieser Noah an, er baut diese Arche, das heißt, er wandelt das Wort Gottes im Gehorsam um und das, was er geerntet hat, das war Spott und Hohn. Das war Spott und Hohn. Aber irgendwann hörte dieser Spott und Hohn auf. Irgendwann merkten die Leute, Noah ist kein Verschwörungstheoretiker. Das, was Noah gesagt hat, das trifft jetzt zu. Und wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Denn wir haben keine Rettung, wie dieser Noah gehabt hat. Noah hatte dieses Rettungsangebot Gottes angenommen. Er ist in diese Arche gegangen, Gott hat die Tür zugeschlossen und kein Mensch war seitdem in der Lage, dort hineinzugehen. Wisst ihr, was das Besondere an der Arche gewesen ist? Es war der einzige Ort von Gott erwählt, wo Gottes Gnade herrschte. Es war der einzige Ort von Gott erwählt, wo das Gericht Gottes nicht greifen konnte. Es war der einzige Platz der Welt, wo der Mensch Sicherheit gefunden hat. Und jede andere Möglichkeit, die der Mensch erwählt hätte, hätte keinen Bestand gehabt. Und auch heute gibt es nur eine einzige Möglichkeit der Rettung. Und dieses Holz der Arche weist auf ein anderes Holz hin. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, was das Besondere an diesem Platz ist, an diesem Kreuz von Golgatha? Damals, als Gott das Gericht geschickt hat über die gesamte Welt, da war es global, es war eben über diese gesamte Welt. Vor 2000 Jahren hat sich Gottes Gericht auf einen einzigen Platz konzentriert. Und das war dieses Kreuz. Und dort hing Jesus Christus, der niemals gesündigt hat und er hat den gesamten Zorn auf sich genommen. Und das ist der einzige Ort, wo Gott den Menschen Gnade zuspricht. Es ist der einzige Ort, wo Sünder Zuflucht vor dem Gericht finden. Und das ist das Einzigartige an diesem Kreuz. Und deswegen konnte Jesus Christus sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und es kommt niemand zum Vater außer durch mich. Und die Heiligkeit Gottes verlangt eben ein Gericht. Und die einzige Möglichkeit, vor diesem Gericht zu fliehen, ist, wenn man zum Kreuz flieht. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das ist eine Möglichkeit, die hat Gott dem Menschen hinterlassen. Das Wunderbare ist, Gott ist heilig und gerecht. Er wird und muss die Sünde strafen. Das hat er vor 2000 Jahren am Kreuz getan. Gott ist aber gnädig und barmherzig und kann alle Sünde dem Menschen vergeben. Und das hat er vor 2000 Jahren durch Christus getan. Das heißt also, wenn ich die Heiligkeit Gottes erkennen muss, dann muss ich an das Kreuz schauen. Wenn ich die Gnade Gottes erkennen muss, dann muss ich an das Kreuz schauen. Wenn ich die Liebe Gottes erkennen muss, muss ich hin zum Kreuz schauen. Und das ist der einzige Ort, wo Gott dem Menschen alle Schuld und Sünde vergeben kann. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, es gibt eine symbolische Weltuntergangsuhr. Hast du schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Es ist eine Uhr, die wurde erfunden von einer Zeitschrift für Atomwissenschaftler und sie soll der Öffentlichkeit deutlich machen, wie nah eine globale Katastrophe ist. Und die Entscheidung, ob der Zeiger vor- oder zurückgestellt wird, das trifft der Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat besteht aus 15 Nobelpreisträgern. Also sind schon schlaue Leute. Und man macht es von globalen Ereignissen abhängig. Kriege, Klimakatastrophen, Wirtschaftskrisen. Und 1947 startete diese Uhr mit 7:07. Ich weiß nicht, wie die drauf gekommen sind. Im Januar 2019 stand der Zeiger auf 2:12. Ich habe das noch nicht aktualisiert. Ich weiß jetzt nicht im Jahre 2024. Wo die Uhr steht. Das spielt aber auch keine Rolle. Das ist nur eine symbolische Uhr. Jeder Mensch von uns hat seine eigene Uhr. An dem Tag, als du das Licht der Welt erblickt hast, da läuft ein Countdown gegen dich. Es können vielleicht 30 Jahre sein, vielleicht 60, 70, mancher wird keine 10 Jahre, das gibt es auch. Aber die Zeit läuft auf jeden Fall gegen uns. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, habe ich das Rettungsangebot angenommen? Bin ich in diese Arche reingegangen? Bin ich hin mit meiner Schuld zum Kreuz? Habe ich Vergebung der Sünde bekommen? Ich möchte mal einen Vers vorlesen. Das hat mich so ein Stück weit an diese geschlossene Tür der Arche erinnert. Da sagt Jesus Folgendes in Lukas 13, 25. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Sätze, die ein Mensch bekommen kann. Wenn Christus sagt, ich weiß nicht, woher du bist, ich kenne dich gar nicht, dann hat das nämlich ewige Konsequenzen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wisst ihr, was das Evangelium heißt? Diese Tür der Gnade ist noch auf. Heute ist ein Tag, wo Menschen durch diese Arche gehen können. Heute ist ein Tag, wo Menschen zum Kreuz können. Und wenn du die Nachrichten anschaust, wenn du das Ganze mal ein bisschen weiter denkst, dann weißt du ganz genau, die Welt wird nicht besser. Und ich kann euch eine Sache sagen, es ist so wunderbar zu wissen, ich habe ein ewiges, unerschütterliches Reich. Ich habe durch Jesus Christus eine lebendige Hoffnung. Egal, wie es in dieser Welt aussieht, egal, welche Nachrichten ich noch hören werde, egal, welche Diagnosen mir der Arzt stellt, sage ich ganz, ganz vorsichtig. Ich weiß eine Sache ganz gewiss. Die Frage zur Ewigkeit ist für mich geklärt. Und wenn das Schlimmste passieren sollte im Leben, was es gibt, nämlich zu sterben, dann weiß ich, wo es für mich weitergeht. Und ein Mensch, der dieses nicht hat, der hat nur diese Welt. Und diese Welt geht kaputt. Und ich kann dir eine Sache sagen, das ist die schlechteste Hoffnung, die es gibt. Und ich habe eine lebendige Hoffnung durch Christus, weil ich am 20.06.2001 durch die Arche gegangen bin. Ich bin mit meiner Sünde zum Kreuz gekommen, ich habe Vergebung meiner Schuld empfangen. Jesus Christus hat mich freigesprochen, er hat mir seine Gerechtigkeit zugesprochen. Und seitdem lebe ich mit Jesus. Nicht immer perfekt, auf gar keinen Fall, aber er ist perfekt. Und er macht keine Fehler in meinem Leben. Und ich weiß, dass dieser mir die Herrlichkeit bereitet hat. Und egal, wie es aussieht, er hat gesagt, das ist der Wille meines Vaters, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Und in dieser Hoffnung darf ich leben. Und ich frage dich jetzt mal so, was ist deine Hoffnung im Leben eigentlich? Kannst du sagen, das ist auch deine Hoffnung? Oder hast du die Hoffnung, gute Rente zu bekommen? Ein tolles Leben zu führen, mit 90 noch gesund zu sein? Verlässt du dich auf die 10 Impfungen, die du bekommen hast? Was ist deine Hoffnung im Leben? Wenn deine Hoffnung nicht das Kreuz ist, dann wird jede Hoffnung zu Schanden. Ich möchte das jetzt folgendermaßen machen. Wir werden gleich ein Lied noch hören. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Die anderen dürfen aber, glaube ich, mitsingen. Ich bitte euch aufzustehen, das dürft ihr jetzt auch tun. Ich denke, dass die meisten, die hier sind, ich bin sehr sicher, dass sie schon durch die Arche gegangen sind. Wisst ihr, was das Problem bei uns Christen manches Mal ist? Da gibt es gewisse Dinge im Leben, da gibt es gewisse geistliche Phasen oder Niederschläge und auf einmal überschleicht uns das Gefühl, das uns sagt, ich glaube, ich bin mit einem Bein wieder außerhalb der Arche. Dann kannst du heute einen neuen Anfang machen. Dann kannst du heute nochmals zu Jesus kommen. Du musst dich nicht nochmal bekehren, aber du kannst einen neuen Anfang machen. Aber vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, ich bin nicht in der Arche. Ich weiß alles über das Gericht Gottes, ich weiß alles. Aber ich bin durch diese eine Tür noch nicht gegangen. Dann kannst du das heute Abend machen. Das ist eine wunderbare Chance, die Gott dir heute Abend gibt. Und denk an das Wort, Gott schloss hinter ihm die Tür zu. Die geklopft haben, konnten nicht mehr rein. Die Tür ist heute Abend für dich auf. Ergreif diese Chance. Das ist ein Angebot, was Gott dir heute Abend macht. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Ich werde Amen sagen. Ich werde dann im Flur die Treppen hoch. Da gibt es einen Raum. Und da werde ich dann auf dich warten. Und schäm dich nicht, dorthin zu kommen. Es ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die du heute Abend treffen kannst. Und ich wünsche mir, dass du die beste Entscheidung deines Lebens triffst. Vielleicht gibt es auch einige hier, die sagen, weißt du, ich würde gern mit jemandem ein Gebet sprechen. Da gibt es einige Dinge, ich möchte einfach mal beten mit einem. Dann kannst du auch nach oben kommen. Und ich glaube, Jesus ist auch da und er freut sich, dich dort zu treffen. Hey, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, was ganz, ganz wunderbare Dinge für uns hinterlassen hat. Aber es gibt auch unangenehme Geschichten. Es gibt Dinge, die gefallen uns eigentlich gar nicht. Da ist dieses große Gericht, aber da ist auch die große Hoffnung, Herr, dass du durchs Gericht bringst, dass du das ewige Leben schenkst, dass du Sicherheiten schenkst in einer unsicheren Zeit, dass du wirklich der Fels bist in der Brandung. Und ich möchte beten, Herr Jesus, dass du jetzt hier denen begegnest, die vor mir stehen, dass du Lauheit, Trägheit offenbarst, dass du einfach zeigst, dass sie noch außerhalb der Arche sind und dass du sie heute reinziehst, dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Ich danke dir, Herr, für diese offene Tür der Gnade, die heute noch herrscht, und ich möchte beten, lass viele auch, die jetzt hier sind, diese wunderbare Möglichkeit ergreifen, dass sie sich heute für dich entscheiden. Vor 2000 Jahren hast du dich schon längst für uns entschieden. Und jetzt wird es Zeit, Herr, dass wir ein klares Ja zu dir sagen. Ich danke dir, Herr Jesus, und ich möchte beten, dass du auch gleich während des Liedes wirkst. Amen.